Heute geht es um eine besondere Geschichte von Jesus. Eine Geschichte, die ich sehr gerne mag. Und zwar geht es um einen Freund von Jesus, der den Namen Lazarus trägt. Und in dieser Geschichte ist ganz, ganz viel drin, was ja letztlich mit der Taufe zu tun hat, aber auch darüber hinaus. Und das ist ja einer der Gründe, wenn wir hier Taufe feiern, dass wenn du schon getauft bist und dich daran erinnerst, dich auch daran erinnern kannst, dass Jesus niemals mehr von deiner Seite weichen wird. Die Familie von Lazarus, er hat zwei Schwestern, Martha und Maria, und Jesus sind ziemlich eng. Sie sind echte Freunde. Die in Johannes 11 wird beschrieben, dass Jesus immer wieder beschrieben, dass Jesus diese Familie besonders lieb hat. Und das ist eigentlich ja alles andere als normal oder besonders, weil Maria ein ziemlich bewegtes Leben hatte hinter sich. Sie wird in einer anderen Geschichte erwähnt, wo Jesus gerade mit religiösen Menschen, sehr wichtigen Menschen zusammen ist und sie essen und Maria reinkommt als nicht gebetener, nicht eingeladener Gast und dort ist und etwas passiert, was alle stutzig werden lässt. Sie fängt an zu weinen und wäscht die Füße von Jesus mit ihren Tränen. Sie öffnet ihre Haare und trocknet die Füße von Jesus trocken und nimmt dann ein sehr, sehr teures Salböl und salbt die Füße von Jesus. Und diese Aktion ist an sich schon irgendwie ein bisschen strange, aber sie wird noch stranger dadurch, dass diese Frau eigentlich zu dieser Personengruppe gehört, wo die meisten Leute sagen würden, mit denen haben wir lieber nichts zu tun. Die kommt aus einer Gesellschaftsecke, wenn man sich darauf einlässt, das gibt nur Probleme. Sie ist eine Prostituierte. Aber Jesus lässt das alles geschehen und es passiert eine unglaubliche Veränderung bei dieser Frau. Ihr Leben wandelt sich so sehr und Jesus und sie werden richtig enge Freunde. Aber nicht nur sie, sondern auch ihre Schwester Martha und ihr Bruder Lazarus. Und das ist ganz interessant, mit wem Jesus also alles so befreundet war. Aber letztlich ist diese Geschichte, sie haben eine gemeinsame Geschichte und sie lieben sich sehr. Und jetzt passiert Folgendes, dass Jesus mit seinen Freunden irgendwo unterwegs ist und er bekommt eine Nachricht eben von dieser Familie, von den zwei Schwestern, die ihm sagen, komm bitte schnell zu uns, dein Freund Lazarus, der, den du lieb hast, der ist krank, todkrank. Und ich bin mir sicher, das war mit dieser Erwartung von Maria und Martha fest verbunden, dass sie sagen, Jesus hat uns so sehr lieb, wir sind ihm so wichtig, das sehen wir jedes Mal, wenn wir jetzt nach ihm rufen, dann wird er sich sofort umdrehen und zu uns kommen. Und Jesus registriert diese Nachricht, ja, er bekommt es mit, sein guter Freund oder einer seiner besten Freunde ist krank und die Bibel beschreibt uns diese Situation mit etwas, dass er erstmal zu Hause blieb oder dass er erstmal an dem Ort blieb. Als er von dieser Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Als ich das gelesen habe, jedes Mal, wenn ich das lese, dann denke ich, Jesus, was ist mit dir los? Da ist doch jemand, den du liebst, der ein Problem hat, der dich braucht, dessen einzige Hoffnung du vielleicht bist und das, was du machst, ist, du bleibst erstmal 2 Tage an dem Ort, verzögerst deine Ankunft absichtlich, nicht einfach, weil noch irgendwas anderes Wichtiges passiert, sondern du bleibst einfach stehen. Würde man nicht meinen und erwarten und hoffen, dass Jesus sofort losgeht? Wie fühlst du dich, wenn du so eine richtige Herzensnot hast? Und ich meine, wir haben diese Lieder heute gesungen, dass wir Jesus alles bringen. Und wir haben über die Kämpfe gesprochen. Und damit sind ja ganz oft ja einfach unsere Lebenskämpfe gemeint, die Krisen, die wir sind. Und wir sagen, Jesus, wir legen dir das alles hin. Aber wir erwarten doch, dass er auch sofort wirkt. Wir erwarten doch, dass er uns herausholt, uns tröstet, uns heilt. Wie fühlen wir uns, wenn wir beten und erstmal nichts passiert? Ich glaube, eher verlassen, alleine. Und jetzt lesen wir hier, Jesus liebt diese Family explizit. Was ist dieser, warum wartet er denn? Und als die Jünger ihn genau das fragen und sagen, warum wartest du? Und du liebst sie doch. Wir sollten doch sofort losrennen, alles stehen und liegen lassen. sagt er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, er schläft und ich will ihn aufwecken. Diese Formulierung, und das steht im Text, heißt, die Jünger denken, ah, okay, ist alles halb so wild, Jesus hat den Überblick, er weiß sowieso mehr als wir wissen. Der Lazarus ist anscheinend gar nicht mehr so richtig krank und wenn man krank ist und man viel schlafen, dann wird man gesund. Aber Jesus korrigiert sie und sagt, er ist tot, aber ich will ihn aufwecken. Jesus weiß, dass Lazarus tot ist. Das überrascht ihn gar nicht. Auch als er später ankommt und die Jünger verstehen das immer noch nicht. Sie verstehen nicht, wieso Jesus so handelt. Und jetzt, einige Tage später, kommt Jesus mit seinen Jüngern bei Maria und Martha an. Lazarus ist seit mittlerweile 4 Tagen verstorben. Er ist tot, er ist schon beerdigt. Und Jesus kommt in dieses Dorf, wo sie wohnen, und dort sind Maria und Martha, sie sind tief traurig. Sie werden von vielen Menschen getröstet. Und ich finde es krass, dass die Bibel das so an dieser Stelle deutlich macht, dass sie von vielen jüdischen Menschen getröstet werden. Das ist deswegen so besonders, weil es hat diese Vorgeschichte gab, von der ich gesprochen habe. Maria, in dem, was sie tat als Prostituierte, wäre eigentlich in einem Stand gewesen, wo niemand Gläubiges mit ihr überhaupt Kontakt haben durfte. Aber durch diese Begegnung mit Jesus, durch das, dass sie ihr Leben komplett gedreht hatte, diese krasse Lebensveränderung, seitdem hat sie Kontakt, sie ist integriert in dieser Gesellschaft und sie darf sogar jetzt getröstet werden. Das heißt, aus der Begegnung heraus zu Jesus verändert sich unser Leben. Und es verändert sich auch das, wie wir wirken, wie wir dort sind. Und Jesus auf dem Weg zu dieser Stadt und Martha, die andere Schwester, kommt auf ihn zu. Maria bleibt zu Hause. Vielleicht der ein oder andere Bibelkenner weiß, Maria und Martha, da klingelt noch so eine kleine Geschichte. Diese Geschichte, wo Jesus wieder zu ihnen nach Hause kommt und Martha alles tut und macht und vorbereitet und gestresst ist. Und Maria einfach nur bei Jesus chillt. Sie will ihm zuhören. Sie genießt einfach und Martha wird sauer und sagt, warum hilfst du nicht? Und dann sagt sie zu Jesus, guck mal, die Maria ist so faul, sag ihr endlich, sie soll mir helfen. Und Jesus schaut sie an und sagt, was Maria hier macht, ist total gut. Sie nimmt sich Zeit für die wichtigen Sachen. Und Martha scheint gelernt zu haben. Und während Maria jetzt zu Hause bleibt, geht sie auf Jesus zu. Sie weiß, es ist das Beste, in der Krisensituation an Jesus dran zu sein. Aber das, was passiert ist, Martha ist ganz ehrlich. Sie ist einfach vor Jesus ehrlich. Sie hält ihre Gedanken, ihre Vorwürfe vor Jesus nicht zurück. Sie sagt ihm, Jesus, wo warst du eigentlich? Wärst du früher gekommen, wäre das alles hier nicht passiert, du hättest uns das ganze Leid erspart. Und Jesus hält genau das aus. Jesus hält genau aus, wenn wir mit unseren Herausforderungen, mit unseren Problemen, vielleicht sogar unseren Vorwürfen ihm gegenüber, wo warst du, wo bist du? Wieso spüre ich dich nicht? Zu ihm hinzukommen und ihm das zu sagen. Jesus hält es aus. Er schaut Martha an. Er unterbricht sie nicht. Er lässt ihr ganzes Herz ausschütten. Und sie sagt zu ihm, ich weiß, jetzt wenn du da bist, kann es wieder gut werden. Sie spricht ein kurzes Glaubensbekenntnis zu ihm aus. Und Jesus antwortet ihr und sagt, ja, dein Bruder wird leben. Ich werde ihn auferwecken. Aber schon ist wieder der Zweifel da bei Martha und sie sagt, oh, das kann ich nicht glauben. Ich lese euch mal vor aus Johannes 11, die Verse 25 und 26. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Letztlich ist das genau die Frage, die ich gerade Reinhard gestellt habe. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus Christus dein Herr ist, dass er für dich gestorben und auch verstanden ist, dass er alles kann? Glaubst du, dass du ewig leben wirst, wenn du an mich glaubst, dass du niemals sterben musst? Das ist die Frage der Taufe und letztlich erklärt es die Taufe in einem Satz. Das ist unser Glaubensbekenntnis zu Jesus. Und die Taufe macht es so deutlich, dass wir plötzlich Anteil an seinem Leben haben, auch wenn das irdische Leben hier endet eines Tages. Ewiges Leben bekommen wir durch Glauben. Und Rainer, du hast das so gesagt und in diesem Taufvers ausgedrückt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, wer mit seinem Herzen glaubt, der wird gerecht werden. Und das ist ein Synonym dafür, dass wir ewig leben werden, dass wir dieses Leben von Gott bekommen. Also fragt Jesus Martha, die so hin und her gerissen ist. Auf der einen Seite, ja, ich weiß, Jesus kann helfen. Auferstehen, wie willst du das denn machen? Und er fragt sie, glaubst du das, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und sie sagt, ja, Herr, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und sie sagt, ja, Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du der Retter dieser Welt bist. Ich glaube, dass du größer bist, als ich jemals verstehen werde. Ich glaube, dass du der Gesalbte, der Messias bist. Und dann lässt sie Jesus einfach wirken. Und Jesus kommt zum Grab an und das ist eine krasse Szene. Leute sind traurig, sie sind wütend vielleicht. Und Jesus selber, es wird beschrieben, wie so seine Emotionen auch da sind. Eine Mischung aus Wut, Zorn, Trauer, er weint selber. Und dann kommt es zum Showdown zwischen dem Herrn des Lebens, der Auferstehung gegen den Tod. Ich lese mal vor aus Vers 39. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr, inzwischen wird der Gestank so schrecklich sein, denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Hier ist, die glaubt immer noch nicht. Hat gesagt, ich glaube, kurz danach später, das können wir nicht machen. Das ist zu hart. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Und sie vertraut Jesus wieder. Sie rollten den Stein beiseite und dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch sage ich es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher eingewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Und Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Also skurril. Skurril, was hier passiert. Jesus sucht das Leben. Und da, wo er ist, ist Leben. Und er gibt das Leben. Und Martha fällt es immer wieder schwer zu glauben. 3 Mal in diesem kurzen Zeitabschnitt fällt es ihr schwer. Sie sagt ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Und plötzlich sieht sie mit eigenen Augen, wie Jesus kommt und Leben bringt. Das Bekenntnis, was sie gibt, plötzlich, es ist so, als würde die Angst und die Enttäuschung an ihr ziehen und es tauscht sich dann aus. Natürlich hat sie Angst, enttäuscht zu werden. Natürlich hat sie Angst, wieder Hoffnung zu investieren und zu merken, oh, passiert immer noch nicht. Und dann ist es einfacher, und vielleicht kennst du das auch, es ist manchmal einfacher, weniger zu erwarten, weniger zu glauben, damit du danach weniger enttäuscht bist. Aber Jesus zieht trotzdem durch. Er gibt Vollgas. Weil es letztlich nicht um den Glauben oder den Unglauben des Einzelnen geht, sondern er sagt, es geht ja um die Herrlichkeit Gottes. Du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. In allem, was Jesus tut, verherrlicht er den Vater. Alles, was er tut, zeigt diese Kraft und Schönheit und Macht und Stärke und Herrlichkeit von Gott. Und das ist und bleibt der Auftrag von Jesus, dass die Welt das sieht, dass diese Herrlichkeit Gottes einfach offenbart wird in dieser Welt. Und in allem, was er tut, ist das seine Motivation und auch seine Kraft. Und Jesus selbst wird von so vielen Stellen angefeindet, ausgegrenzt, beleidigt, angezweifelt. Aber er sagt, ich lebe für diese Herrlichkeit und mit dieser Herrlichkeit, die will ich zeigen. Und was Jesus hier macht, ist, er betet und er betet auf eine ganz interessante Art und Weise. Und ich habe das schon bei einigen Leuten hier in der CGM auch gehört und ich finde das super. Man könnte ja meinen, er sagt, Gott, ich brauche jetzt komplett Kraft und gib mir Stärke und mach, dass das jetzt alles gut wird. Aber er betet anders. Er sagt, danke, Vater. Danke für das, was du tun wirst. Jesus dankt für etwas, was noch gar nicht geschehen ist. Er dankt, also ist jedenfalls nicht in der sichtbaren Welt geschehen. Ja? Lazarus liegt da immer noch im Grab. Und jetzt ruft er ihn heraus. Und was passiert? In diesem Moment, wo er ruft, wird Lazarus wieder lebendig und er schenkt ihm neues Leben. Und das ist so wunderbar. Das ist auch dieses Bild, was wir in der Taufe, einfach was wir für die Taufe haben, das Bild, wenn wir sagen, du bekennst dich zu Jesus und in diesem Moment schenkt er dir neues Leben. Es gibt eine grundsätzliche Veränderung vom Tod, von ja, einfach der Gottesferne hin zur Gottesnähe. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, Lazarus lebt, perfekt, ist jetzt alles super, optimal, Situation gerettet, es ist alles gut. Aber in dem Text wird beschrieben, Lazarus kommt aus dieser Höhle raus und er ist noch komplett eingewickelt. Sieht aus wie eine Mumie. Letztlich hat er ein Tuch vor dem Kopf. Er sieht überhaupt nicht, wo er hingeht. Die Tücher schränken ihn komplett ein. Und jetzt passiert etwas, wo ich so denke, oh, das ist Jesus, krass Jesus. Jesus rettet ihn nämlich nicht nur, er gibt ihm nicht nur neues Leben, sondern er befreit ihn auch noch. Und so spricht er zu den umstehenden Leuten und sagt, löst die Binden, befreit ihn von allen Tüchern, von all dem, wo er nicht sehen kann, wo er sich nicht bewegen kann, befreit ihn. Und das ist so spannend, weil letztlich Jesus seinen Job getan hat, er hat ihm neues Leben gegeben und jetzt gibt er eine Beauftragung an die Leute, die zugucken, die das gesehen haben, die ihm jetzt endlich glauben. Und er sagt, jetzt ist eure Aufgabe. Jetzt sollt ihr euch um diesen Menschen mit seiner Eingeschränktheit, mit all dem, was ihn festhält noch, jetzt sollt ihr ihn befreien. Und ich habe gedacht, vielleicht kennst du das auch. In dem Moment, wenn wir Jesus erfahren, wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir unser Leben ihm geben, das ist ein wunderbarer Moment. Das ist wirklich, ist total schön. Meistens sprechen wir davon, dass es so, manchmal ist wie so ein Stein, eine Last fällt uns vom Herzen. Alte Schuld wird uns vergeben. Wir freuen uns unglaublich, einfach an Jesus dran zu sein. So eine Momente gibt es in Gottesdiensten, die gibt es alleine zu Hause, die gibt es in Kleingruppen, die, egal wo. Es ist einfach ein wunderbarer Moment, so Leben zu spüren von Jesus. Wir bekommen ein neues Leben, was uns niemand nehmen kann. Und das ist die absolute Wahrheit, dass in diesem Moment uns die Schuld, die Sünde verlässt und wir komplett gereinigt sind. Aber ein paar Minuten später oder einen Tag später oder eine Woche später merken wir, wie die Konsequenz unserer Entscheidung aus unserem Leben, die Konsequenz aus unserem Leben ja nicht einfach aufhört. Und der Druck immer noch da ist. Die kaputten Beziehungen immer noch kaputt sind. Der Schmerz immer noch da ist. Und es ist fast so ein bisschen so, als wärst du wie Lazarus, gebunden. Ja, ist so, du lebst zwar und das ist ein Riesenwunder, dass du lebst, aber letztlich, du hast nicht den Freiraum, den du dir erwartet hättest beim Leben, weil du immer noch gebunden bist. Und es fühlt sich an, als wäre die Sünde immer noch da, als würde sie immer noch dein Leben beherrschen. Und das ist vielleicht sogar noch schlimmer, weil wenn uns dann in uns die Angst aufsteigt, dass wir sagen, ja, Gott, wo bist du eigentlich? Meinst du es wirklich gut mit mir, weil unsere Vergangenheit so krass war? Weil wir sagen, oh, ey, ich darf jetzt nie wieder versagen, weil wenn ich versage, wird Jesus das nochmal machen. Oder mal um das Thema von letzter Woche aufzugreifen, Jonas hat hier über das Thema Ehe gesprochen und auch darüber, wie Gott darüber über das Scheitern von Ehe nachdenkt. Vielleicht hast du eine oder mehrere Brüche in deiner Beziehungslebensgeschichte. Und das kann auf so vielen verschiedenen Ebenen sein. Das kann Scheidung sein, verlassen werden, Ehebruch, sonst irgendwas. Und dann spürst du, klar, Gott hat dir Leben gegeben, du bist ja hier. Du suchst ihn, du suchst die Nähe zu ihm. Du hast ein geistliches Zuhause gefunden, aber dieser Bruch hält dich fest und du hörst es. Wie sieht das denn jetzt aus? Und jetzt tut Jesus etwas Wunderbares. Er beauftragt nämlich die Umstehenden, dass sie dem lebenden Lazarus die Binden abnehmen sollen. Und das ist ein Auftrag für uns als Gemeinde. Zu sagen, klar, hier sind alle von uns haben Lebensbrüche. Alle von uns haben Dinge falsch gemacht, haben ihr Leben nicht so gelebt, wie wir unser Leben leben sollen, indem wir alle Menschen lieben, indem wir Gott lieben, indem wir uns selber lieben. Jeder von uns hat was, was uns noch fesselt. Auch jetzt noch, auch ich noch, auch jeder andere. Und die Aufgabe der Gemeinde ist, dass wir uns unterstützen, heil zu werden. Dass wir uns unterstützen, ja, innerlich gesund zu werden. Wir sind füreinander da. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, dass wir tragen, wir sollen einander die Last des anderen tragen und füreinander da sein. Und ich denke so an diese Tücher, in die Lazarus eingewickelt war. Der Typ war vorher so krank, also wirklich krank, sodass er gestorben ist. Das war unangenehm, vermute ich. Und diese Tücher sind auch jetzt nicht so super sauber und zusammengelegt und schön. Der lag da 4 Tage drin. Und Jesus mutet das den Umstehenden zu und sagt, kümmert euch darum. Kümmert euch um Lazarus. An diesen Tüchern klebte noch der Tod. Da klebte die Krankheit. Da klebte das Eklige, Unangenehme, die Sünde. Und deswegen müssen sie natürlich entfernt sein. Aber Jesus schenkt das Leben. Und ich möchte euch ermutigen, das ist ein Prozess, in dem wir sind. Und in dem wir bleiben in unserem Leben. Und manche von diesen Tüchern, und das kenne ich aus meinem eigenen Leben, die sehe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich eingeschränkt bin, weil das so normal für mich ist. Und es braucht manchmal die anderen Leute, die rumgucken und sagen, hey Clemens, was da in deinem Leben ist, darf ich dir helfen? Ist dir das aufgefallen? Das bindet dich, das hält dich zurück. Diese Gemeinschaft ist da. Und dieser Prozess wird unser Leben lang weitergehen, bis wir tatsächlich eines Tages bei Jesus ankommen und all das, was noch uns zurückhält, aufhören wird. Und hier schließt sich jetzt nochmal der Kreis zur Familiengeschichte von Jesus mit Lazarus und Maria und Martha. Jesus hatte das Leben von Maria komplett gedreht. Ja, komplett. So, dass sie wieder integriert war, wieder da sein durfte. Und auch Martha hatte ihre Lektion gelernt und erlebt, dass sie mit allem, was sie hat, mit allem, was sie beschäftigt, zu Jesus kommen konnte. Dass sie sich nicht verstecken muss und beschäftigt sein. Und Jesus hört mir erst zu, wenn das Essen fertig ist und wenn das Haus sauber ist. Und vielleicht kennt ihr diese Sachen. Ne? Wir müssen erst tun. Sondern Martha hatte gelernt, ich kann immer direkt zu Jesus hinkommen. Und jetzt verändert Jesus das Leben von Lazarus. Krass. Und spricht zu uns und sagt, ey, ich will dein Leben verändern. Vielleicht gehörst du zu Jesus schon, du hast das Leben bekommen und merkst, ach, ich bin immer auch wie eingewickelt. Dafür sind wir als Gemeinde da. Oder vielleicht sagst du auch, Mensch, ich suche das Leben, ich habe mich noch nie dafür entschieden. Dann entscheide dich für Jesus. Werde auch, dass du das Leben bekommst und wir mit die Möglichkeit haben, einfach uns zu unterstützen. Der zentrale Punkt ist, das Leben, was Jesus schenkt, wird durch Glauben empfangen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, die wir lesen können. Und das ist echt super faszinierend, wie du mit Lazarus umgehst, den du geliebt hast. Und dass du ihm nicht nur Leben schenkst, sondern ihn auch befreist. Und ich bete, dass jeder von uns, der sich danach sehnt, innerlich heil zu werden, dass du ihn heil machst, dass du innerliche Wunden, Verletzungen, Prägungen einfach veränderst, so wie du es bei Maria getan hast, so wie du es bei Martha getan hast. Und ich bete für uns als Gemeinde, in den Hauskreisen oder egal, wo wir gemeinsam sind, dass wir ja die Dinge, die uns zurückhalten, diese Tücher, die uns aufhalten, dass wir es nicht verstecken, sondern gemeinsam unterwegs sind und uns gegenseitig helfen. Und wir wissen, alleine schaffen wir das eh nicht. Und wir wissen auch, unsere Kraft reicht nicht. Aber wir danken dir, Jesus, so wie du das getan hast, dass du diese Wiederherstellung tun wirst. Und ich danke dir, dass du uns siehst und uns trotzdem liebst. Wir lieben dich, Jesus. Amen.